Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne große weite Welt. Heute ist der 5. April 2023. Der liebe Andreas hat beste Laune heute und ist sehr gut vorbereitet. Außerdem schaust du hervorragend aus. Hast du das heute schon gehört? Guten Morgen.
Ja, habe ich schon ein paar Mal gehört von dir und ich freue mich sehr darüber und zwar immer wieder. So, wir haben ein wunderbares, klares Wetter. Wir erwarten heute Sonne, das kann man im Moment noch nicht erkennen, weil noch eine Wolkendecke liegt, aber das ist wohl noch zu früh. Aber stahlblauer Himmel, große Sonne, mainly sunny steht im Wetterbericht. Um die 0 Grad werden es sein. Also gestern hatten wir übrigens schon 12, 13 Grad plus. Das fand ich schon sehr interessant. Also der Frühling kommt jetzt wirklich auf uns zu. Und das Wasser changiert.
Und zwar silbrig.
Silbergrau, genau genommen.
Ja, gut, dass du es nochmal klargestellt hast. Ihr Lieben, wir sind auch einen Tag vor Vollmond. Wir sind ja dabei, nach dem Mondkalender einzusehen. Ich habe mich jetzt gerade noch mal schlau gemacht. Also, wenn wir jetzt bei Vollmond Zwiebeln stecken, dann, und wenn das auch noch Karfreitag ist, ist es nicht ganz, aber kurz davor, dann fällt die Ernte, wie es hier heißt, bei biogärtner.de besonders reichlich aus und die gelagerten Zwiebeln halten auch lange. Und wenn jemand jetzt auf seinem kleinen Feld oder im Garten Mistjauche ausbringen will, dann ist das bei Vollmond auch eine sehr gute Idee, wie es hier heißt. Und Gemüse zwischen Gründonnerstag und Ostersonntag gesät, stehe nicht unter einem guten Stern. Andreas, du kümmerst dich ja um die Hühner.
Ja, ich kümmere mich um die Hühner und um meinen neuen Kubota, den ich gerade Probe fahre und versuche damit klarzukommen. Den brauchen wir nämlich auch hier für unseren Garten, für unseren Gartenbau. Ich bin ja fürs Grobe zuständig. Ich transportiere die Erde von links nach rechts mit dem Traktor. Und während du dann dich darum kümmerst, welcher Mond gerade ist, wann wir irgendwelche Pflanzen einsehen, das ist mir wirklich sehr schwer zugänglich. Ich verstehe es nicht, weiß aber anhand deines Erfolges in der Ernte, dass es offenbar immer richtig funktioniert.
Naja gut, das Mondgärtnern habe ich bis jetzt noch nicht gemacht. Wir werden mal sehen, wie es dieses Mal wird. Dieses Jahr, es macht auf jeden Fall Spaß. In den letzten Tagen habe ich alles, was unter die Erde soll, also oder dort wächst, wie eben Zwiebeln oder übrigens auch Kohlsorten, die werden auch darunter gezählt, die habe ich alle eingesät und ich bin wirklich sehr gespannt, während das, was ich letzte Woche schon eingesät habe, sehr erfreulich aussieht.
Also ich bin wirklich gespannt und ich dachte, die Ernten, die wir in der letzten Zeit hatten, die wären schon mit dem Mondkalender konform gewesen. Jetzt lerne ich wieder was dazu.
Mal ja, sehen. Ja. Wir reden zu wenig miteinander, glaube ich. Sonst wüsstest du das.
Ja, ich freue mich auch immer auf den Podcast, weil ich dann mal höre, wie hörst du dich eigentlich nochmal an, weil ich deine Stimme schon wieder vergessen habe. Ja.
Genau so ist es. Ihr seht, lustig geht's zu hier. Und gestern ist die Welt in Aufruhr gewesen. Manche haben den Atem angehalten, denn Donald Trump wurde angeklagt. Und zwar in einem Gericht in Manhattan, wo er persönlich aufgetaucht ist. Das waren schon komische Momente. Wir haben die Bilder auch eingestellt. Und es geht ja um die $130.000 Schweigegeld, die sein damaliger Anwalt an die Pornodarstellerin Stormy Daniels gezahlt hatte, um eine angebliche Sexaffäre aus den Schlagzeilen zu halten. Inzwischen hört man, dass Trump erste Erfolge erzielt hat, dass sie nämlich an ihn jetzt auch Geld bezahlen muss. Und die Bild-Zeitung hat sich Gedanken darüber gemacht, was das jetzt mit Trump und seinem möglichen Erfolg in den USA machen könnte. Und die Bild-Zeitung erklärt, warum diese Anklage Trump wieder stark machen könnte. Also schwach war er ehrlich gesagt nicht. Er ist immer nur überall ausgebotet worden, Andreas. Aber du hast dir das gestern auch angeschaut und hattest dir da so deine Gedanken gemacht. Da hatten wir zufällig einmal am Tag miteinander gesprochen, hast du mir das erzählt.
Richtig, war das gestern? Ach, guck an, siehst du, ja. Also, es ist wohl so, ja. Also, Donald Trump, ich finde das schon mal sehr spannend, wie die Wertigkeiten alleine der Presse aufgestellt wird. Das ist mir als erstes aufgefallen. Und das ist ja wirklich eine erbärmliche glücklicher Zustand. Das muss man einfach mal so sehen. Ich sehe, dass ein Seymour Hersh beispielsweise aneinandergereiht quasi lauter Faktoren bringt, wo er mit einem lückenlosen Einsatz dieser Sprengung Nord Stream 1 und 2 von USA und Norwegen nachgewiesen haben will. Einer der wichtigsten und terroristischsten Vorgänge seit 9-11, die wir hatten. Und es wird überhaupt nicht in der Presse erwähnt. Es wird übrigens nach wie vor totgeschwiegen. Aber dass $130.000 irgendwie falsch verbucht sein soll, die Herr Donald Trump dann irgendwo an eine Frau überwiesen haben soll, das ist tatsächlich dann eine Riesennachricht wert. Ja, und man hat wirklich gesehen, die Menschen stehen momentan wirklich in großen Stückzahlen hinter Donald Trump. Und es geht gar nicht darum, dass ich da mich mit gemein machen will, aber mir ist eines auffällig. Ich habe gerade gesehen, so einen kurzen Ausschnitt, wie er wieder in Florida gelandet ist, wie er da wirklich gefeiert wird. Und ich habe das Gefühl, bei den Amerikanern ist die Sehnsucht nach einem wiedererstarkten Land, was sich endlich wieder vernünftig um die eigenen Bürger kümmert, so extrem groß. Und man merkt mehr oder weniger die Ohnmacht auch im Weißen Haus, die da offenbar vorherrschen mag. Es sind unglaublich beeindruckende und historische, ich sage mal, Impulse, die mir hier vermittelt werden.
Ja, die Bild-Zeitung berichtet, dass nach einer Umfrage des amerikanischen Nachrichtensenders CNN 60% der Amerikaner glauben, dass Donald Trump zu Recht angeklagt werde. Oder wird. Gleichzeitig seien aber mehr als 2/3, also 72% der Amerikaner überzeugt, dass die Anklage politisch motiviert ist. Und es ginge in erster Linie nicht um die Tat, sondern darum, da sind die Leute sich wohl einig oder weitgehend einig in Amerika, dass man eine neue Präsidentschaft von Donald Trump schlichtweg verhindern will. Und du hast gerade gesprochen, wie er in Florida in seinem Wohnsitz Mar-a-Lago angekommen ist. Und da hatte Donald Trump sich an seine Anhänger am Abend gewandt. Und die Rede wurde auch live übertragen, von Millionen Amerikanern verfolgt. Und der Sprecher hatte Donald Trump vorgestellt mit den Worten: "Ladies and Gentlemen, der nächste Präsident der Vereinigten Staaten." Und dann gab es einen tumultartigen Applaus, kann man wirklich sagen. Und Donald Trump ist angeschlagen auf der einen Seite, auf der anderen Seite durch all das, wie er es durchgestanden hat, auch wieder erstarkt. Und er zeigte mit dem Finger auf Hillary Clinton und ihre gelöschten E-Mails, auf Bill Clinton und die Lewinsky-Lüge, auf den Skandal um Joe Bidens Sohn Hunter. Niemand sei angeklagt worden, sagt er, nur er alleine. Und dann ist er in den Wahlkampfmodus gegangen und hat darüber gesprochen, dass er jetzt Gas geben will. Und er attackierte Joe Biden ganz heftig und sagte: "Unser Land geht zur Hölle, die Wirtschaft stehe vor einem Zusammenbruch, der Abzug des US-Militärs aus Afghanistan sei eine Katastrophe und Schande gewesen, es drohe der Dritte Weltkrieg, ein Nuklearkrieg." Also er zeigt, dass all das vorher nicht war, als er Präsident war, aber innerhalb von 2 Jahren Joe Biden es durchaus geschafft hat.
Ja, also für mich ist sehr beeindruckend dabei, dieser Mann ist ja nun, ich glaube, 76 Jahre alt, ja. Und es ist ja übrigens so, dass Donald Trump, Olaf Scholz und Andreas Popp am selben Tag sogar Geburtstag haben. Das finde ich auch sehr spannend, aber das ist natürlich nur eine Nebenbeibemerkung. Was ich damit sagen will, ist, er hat eine unglaublich starke Natur. Und wenn ich sehe, mit wie viel Kraft er wird ja quasi durch den Kakao gezogen, er wird ja permanent von der Presse niedergemacht. Er hat ja einen Riesenkampf aufgenommen und das mit einem Mann, der mittlerweile auf die 80 Jahre zugeht. Das ist ja nun mit 76 Jahren der Fall. Und da finde ich es beeindruckend. Und es ist auch richtig, wenn er dann aus meiner Sicht dann auch behauptet und sagt, was laufen da für Verbrechen im Hintergrund ab? Und worum geht es jetzt eigentlich bei mir? Um eine Überweisung, während eine Menge Präsidenten, ehemaliger Präsidenten, noch immer durch die Gegend laufen und die haben ganz andere Sachen auf dem Kerbholz, wie zum Beispiel widerrechtliche Kriege mit vielen, vielen Toten, die letztendlich ihr Gewissen belasten sollten. Nichts dergleichen kommt. Und ich glaube, durch Donald Trump haben die Menschen das Interesse an der Politik wiedergefunden. Und das ist ganz wichtig. Es war über viele Jahrzehnte, ich bin in den USA gewesen früher, da gab es eben halt Donald Trump noch gar nicht in hoher Position. Da habe ich gespürt, wie wenig Interesse bei den Menschen überhaupt war an der Politik in Washington. Das hat sich, glaube ich, massiv geändert.
Ja, es wäre auch schön, wenn Deutschland so jemanden hätte, der das Ganze mal von hinten aufrollen würde. Ich denke mal, dass jemand seines Kalibers auch gute Chancen hätte. Ich habe das übrigens gefunden gerade noch, während du gesprochen hast. Die Süddeutsche hat es unter anderem gebracht, nämlich dass das Strafverfahren gegen Donald Trump zwar noch am Anfang steht in Sachen Stormy Daniels, aber in einem anderen Rechtsstreit haben die Anwälte von Trump einen juristischen Sieg gegen diese ehemalige Pornodarstellerin erlangt. Sie muss nämlich Trump fast $122.000 an Anwaltskosten erstatten. Und der Hintergrund ist eine alte Verleumdungsklage der Schauspielerin gegen Trump. Ist eigentlich spannend, dass sie ihn nie aus den Fängen gelassen hat, dass sie also immer wieder nachgesetzt hat. Und Trump hatte ihr Betrug vorgeworfen, nachdem sie erzählt hätte, 2011 auf einem Parkplatz von einem Mann aus dem Trump-Umfeld bedroht worden zu sein. Und sie solle nichts von der Affäre erzählen, die sie nach eigenen Angaben mit Trump gehabt hatte. Und insgesamt haben in dieser ganzen Angelegenheit die Anwälte, also die Kanzlei von Trump, in dem Rechtsstreit rund $600.000 an Anwaltshonoraren zurückerhalten.
Ja, das sind eben halt die Dinge, die dann laufen auf dieser Ebene, was natürlich auch relativ wenig aussagt. Die große Problematik, die ich sehe, wir diskutieren hier einen Sturm im Wasserglas, während wir von einem Weltkrieg bedroht sind und gerade das Finanzsystem zusammenbricht und mehr oder weniger das Weiße Haus aus dieser Annexion heraus mehr oder weniger in eine neue Revolution reingerät. Das ist ja mehr oder weniger das Hauptthema. Und hier sind so viele Dinge und diese ganze politische Ebene, die stattfindet, um Donald Trump zu verhindern. Er ist ein charismatischer Mensch. Zumindest empfinden es die meisten. Und es geht gar nicht darum, ob er jetzt der Gute oder der Heilsbringer ist. Die Menschen brauchen wieder irgendetwas, woran sie sich festhalten können. Also Joe Biden ist es einfach nicht.
Andreas, Deutschland hat ein Energieproblem. Die letzten drei Atomkraftwerke werden am 15. April in diesem Jahr, also das ist genau noch 10 Tage hin, abgeschaltet. Und zwar Neckarwestheim 2, Isar 2 und Emsland. Und Wirtschaftsminister Habeck, der derzeit ja weilt in der Ukraine, der sagt, dass ja, die Ukrainer ja auch Atomkraftwerke haben. Und da ist das was ganz anderes. Also da ist die Sache wörtlich für ihn in Ordnung, soweit und solange die Sicherheit gewährleistet ist. Und er sagt im Interview mit dem Nachrichtensender der Welt, die Ukraine wird an der Atomkraft festhalten. Das ist völlig klar. Und das ist auch in Ordnung, solange die Dinger sicher laufen. Sie sind ja gebaut.
Ja, es ist wirklich eine unglaubliche Frechheit und auch eine unglaubliche Verhöhnung des eigenen Volkes. Er steht in der Ukraine. Dort gibt es Tschernobyl. Tschernobyl ist letztendlich ein ukrainisches Kraftwerk, welches hochgegangen ist. Und wir wissen, was da passiert ist. Noch heute muss da regelmäßig dieser Betonsarkophag erneuert werden. Und die Rechnung dafür, die bekommt nicht derjenige, der davon partizipiert hatte, von dem billigen Strom. Das war übrigens damals noch Brezhnev in der Sowjetunion. Den könnte man jetzt die Rechnung an den Grabstein tackern. Nein, das machen jetzt alle anderen. Und jetzt stellt sich ein Herr Habeck hin und sagt, ihr könnt die ruhig laufen lassen. Also unterm Strich gesehen ist das ja alles in Ordnung, solange die Dinger laufen und sicher sind. Während er gleichzeitig den Deutschen das Gegenteil erzählt und das Niveau der deutschen Kernkraftwerke, ich glaube, da sind wir uns alle ziemlich im Klaren, ist um ein Vielfaches sicherer. Eine Verhöhnung seines eigenen Volkes in einer wirklich üblen Form.
Ja, danke schön. Und Deutschland wird dann zusehen, wie es klarkommt mit der Energie, denn das Thema Blackout und Brownout ist noch überhaupt lange nicht vom Tisch.
Ich kenne jetzt den Plan heute nicht. Sprichst du heute noch auch noch darüber, wie er mit dem Herrn Zelensky sich getroffen hat, mit diesen Waffen? Das fand ich ja auch so spannend.
Nee, hatte ich jetzt, aber bitte.
Also das fand ich so unglaublich toll, weil das passt so auch in diese Rhetorik, wo Herr Habeck dort stand mit Zelensky und dann hat er anschließend ein Interview gegeben auf Deutsch und er kam mir vor wie so ein kleinkrimineller Schutzgelderpresser am Frankfurter Bahnhof, wo er dann gefragt wurde, sagen Sie mal, was hat der Zelensky denn noch zu Ihnen gesagt? Und dann kommt so ganz cool, er will noch mehr Waffen. Und dann sagt der Reporter, und was haben Sie geantwortet? Ich will mal gucken, was ich besorgen kann. Da habe ich nur gedacht, was ist denn das für ein Niveau? Das ist ja wirklich an Peinlichkeit kaum noch zu überbieten für ein Land wie Deutschland, wenn da so einer in der Art eines Kleinkriminellen mehr oder weniger den großen Superminister mimt. Das ist unglaublich. Ich habe so lachen müssen.
Das war der zweite Beitrag der 20-Uhr-Tagesschau. Also an prominenter Stelle ist das passiert, was wir hier gerade gehört haben von dir nochmal. Ich war mindestens genauso, sagen wir mal, erstaunt. Andreas, und deine Lieblingskommissionspräsidentin der Europäischen Union, Ursula von der Leyen, die reist heute nach China und das wird sie gemeinsam mit Herrn Macron aus Frankreich machen, obwohl der eigentlich alleine fahren wollte, weil er nämlich in aller Ruhe mit dem Generalsekretär der Kommunistischen Partei, Herrn Xi, über Möglichkeiten zur Beendigung des Ukraine-Krieges sprechen wollte. Warum jetzt das Rösland dahinterher reist, weiß eigentlich keiner so genau. Und jetzt ist auch fraglich, ob das gelingen wird, denn Frau von der Leyen hatte bereits deutlich gemacht, dass sie dieses 12-Punkte-Papier der Chinesen zur politischen Lösung des Ukraine-Konflikts, was du hier mal durchgearbeitet hattest vor kurzem, dass sie das wörtlich in Gänze verdamme, schreibt die Berliner Zeitung. Und Andreas, wenn eigentlich Herr Macron da alleine hinfahren wollte, Frankreich aber zur Europäischen Union gehört, Frau von der Leyen die Chefin von der Europäischen Union ist, wirkt es für mich ein ganz kleines bisschen wie eine Bevormundung.
Naja, jetzt ist es natürlich auch, wir dürfen nicht vergessen, dass die EU repräsentiert von Frau von der Leyen natürlich sehr, sehr stark mit Übersee in USA in Verbindung steht. Und wenn die da Anordnungen machen, dann ist das klar. Was ich interessant finde, ist bei dieser Aussage, dass Frau von der Leyen sagte, dass sie diese 12 Punkte, diesen 12-Punkte-Plan der Chinesen in Gänze verdamme, der sich mit dem Frieden in der Ukraine auseinandersetzen sollte. Und dieser 12-Punkte-Plan, den wir durchgenommen haben, entspricht exakt der regelbasierten Ordnung der USA-geprägten UN-Statuten. Diese UN-Statuten, in denen diese ganzen Dinge dort drinstehen, sind wirklich, ich sage mal, fast konform mit dem, was die Chinesen vorgeschlagen haben. Und wenn sie das jetzt in Gänze verdammt, dann verdammt sie damit die UN und die regelbasierte Ordnung der USA. Mich wundert, dass keiner der Journalisten mal auf die Idee kommt und diesen Widerspruch mal hinterfragt. Unabhängig davon, was die Chinesen damit bezwecken. Aber einen solchen 12-Punkte-Plan in Gänze zu verdammen, bedeutet eine Verdammung der Vereinten Nationen, die von USA gesteuert werden. Das ist das, was dahinter steht.
Tja, unglaublich. Also auf jeden Fall ist dieser Beitrag hier bei der Berliner Zeitung, geschrieben von Ramon Schack, ganz schön kritisch mit dem, was die Europäische Union da so macht. Hier heißt es wörtlich, die USA verlangen von der EU mit Blick auf die Infragestellung der eigenen globalen Hegemonie durch Pekings Aufstieg, gemeinsam einen neuen Kalten Krieg gegen Peking zu starten. Dieses für Europa gefährliche Unterfangen, welches nicht nur den Weltfrieden, sondern die politische und ökonomische Stabilität des Kontinents ernsthaft gefährdet, wird von der EU-Kommission ohne großes Hinterfragen umgesetzt. Weiter heißt es, lässt man die geopolitischen Realitäten außer Acht und versucht, die Aussagen ernst zu nehmen, die von der Leyen vor ihrer Abreise nach China getätigt hatte, kann man den Eindruck gewinnen, China sei eine Art Kolonie des Westens und die EU die aufstrebende Supermacht der Zukunft. So warf von der Leyen schon vergangene Woche der Volksrepublik vor, eine wörtlich alternative Vorstellung der Weltordnung zu repräsentieren, als sei das ein Verbrechen, und verkündete eine Neuausrichtung der EU-Politik gegenüber den Chinesen, und vor allem die Wirtschaftsbeziehungen sollten nach den Vorstellungen von Frau von der Leyen gründlich angegangen werden, sodass führende Vertreter der deutschen und europäischen Wirtschaft dieses Vorgehen mit großer Besorgnis betrachten und hinter vorgehaltener Hand die Person Ursula von der Leyen als Handelshemmnis schmähen.
Naja, wir dürfen eines nicht vergessen, wenn die USA offenbar anvisiert, eine Auseinandersetzung, eventuell sogar militärisch mit China, dann sind die USA dafür bekannt, dass sie gern Kanonenfutter vorwegschicken, um schon mal den Weg zu ebnen und auch anzutesten. Die gehen sie nicht selbst dran. Und da ist natürlich eine Frau von der Leyen eventuell eine ganz beliebte Person, die man dafür nutzen kann. Denn wir dürfen nicht vergessen, China und Brasilien zum Beispiel haben gerade gesagt, dass sie den Dollar in Zukunft bei ihren Ölgeschäften umgehen wollen. Wir dürfen nicht vergessen, dass die BRICS gerade dabei sind, eine rohstoffbasierte eigene Währung in die Welt zu schaffen. Das heißt, USA steht unter einem weitaus größeren Druck, als wir uns vorstellen. Das sind aktuelle Daten der letzten Tage. Da passt es natürlich auch dazu, dass eine USA zum Beispiel Frau von der Leyen jetzt vorschickt nach China und da schon mal so ein bisschen die Großwetterlage nicht nur zu checken, sondern auch mal ein bisschen Rabatz zu machen. Denn wenn dann etwas Schlechtes dabei rauskommt und das hat nicht funktioniert, dann sind die Europäer die Leidtragenden. Das ist dieses Kanonenfutter, was man dann gerne nutzt. Das sind dann allerdings offiziell die Verbündeten, die man dann eben halt in Beschlag nimmt.
Ja, zu dieser Reise dieser beiden Herrschaften aus Europa nach China titelt zum Beispiel der Cicero: Macron und von der Leyen in China, der Partner und die Gouvernante. Ja, und da heißt es, dass Frankreichs Präsident Macron bei diesem China-Besuch außer Präsident Xi auch noch Premierminister Li Qiang und den Vorsitzenden des Ständigen Ausschusses des Nationalen Volkskongresses Zhao Lei und neben denen noch eine Reihe weiterer Spitzen- und Schlüsselpersonen treffen wird. Sein Name, so heißt es hier, stehe in der chinesischen Presse für Teamwork. Von der Leyen steht für Krawall. Das sagt aber niemand öffentlich. Wer mit ihr sprechen will, ist weniger wichtig.
Naja, dass sie für Krawall steht, das ist ja nun relativ deutlich. Das haben wir gesehen, egal wo sie auftritt. Sie lässt ja da nicht nur die Fettnäpfchen nicht aus, die da vor ihr stehen, sondern sie geht da mit einer ziemlich extremistischen teilweise, wirkend auf mich zumindest, Herangehensweise an die Sachen heran. Wenn ich alleine sehe, wie sie über Russland gesprochen hat, Russland zu vernichten, die Wirtschaft zu vernichten und all diese Dinge, das ist schon ein Vokabular, was aus meiner Sicht diplomatisch gesehen unwürdig ist und natürlich auch mit extremen Wirkungen versehen sein kann, nämlich der Wechselwirkung.
Es heißt hier weiter in diesem Kommentar aus China, aber ein europäischer Kommentar von Ole Döring von Cicero, so wird es hier dargestellt. Es heißt, dass im Vorfeld die Besuche als Ausdruck großer Erwartungen des Auslands an China als diplomatischer Vermittler gewertet wurden. Und nach dem Durchbruch der eigentlich unmöglichen Verhandlungen mit Saudi-Arabien und dem Iran, an deren Ende die Wiederaufnahme der Beziehungen nach 7 langen Krisenjahren stand, sowie einer Vielzahl anderer diplomatischer Erfolge, ist China auf der Höhe seiner eigenen diplomatischen Ansprüche angekommen, heißt es hier. Und viele Beobachter erwarten nun, dass immerhin ein Anfang gemacht ist und Optionen für Szenarien zum nachhaltigen Ende des Krieges in der Ukraine besprochen werden. Darum geht es China ja immer wieder, sonst hätten die ja auch nicht diesen umfangreichen 12-Punkte-Plan formuliert.
Ja, und diese Höhe der diplomatischen Ansprüche in China, also diese gewaltige Entwicklung, die China in den letzten Jahren gemacht hatte, nämlich von der Werkbank der USA hin zu einem Global Player, der die multipolare Welt momentan mitführt und steuert. Und wenn man dann im Prinzip, ich sage mal, Frau von der Leyen dorthin schickt, die dann vielleicht noch in der alten Welt verhaftet ist und meint, sie könnte mit denen umgehen wie in irgendeinem Drittland, wie man das ja gerne so ein bisschen kolonialmäßig macht, dann könnte sie sich geirrt haben. Es ist also wirklich schwierig, dass man keine Hochsachverständigen, aus meiner Sicht Menschen, die auch diplomatisches Geschick haben, dorthin schickt, sondern Frau von der Leyen.
Ja, und die Sicht Pekings, die ist in der Global Times wiedergegeben worden und wird hier auch noch mal angeführt, nämlich, dass man eher hoffe, die EU ermutigen zu können, ihre diplomatische Selbstbestimmung auszuüben, anstatt China unter Druck zu setzen und sich von den USA kapern zu lassen, sollte die Europäische Union ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen.
Das ist genau das, was ich vorhin sagte.
Und die South China Morning Post aus Hongkong schreibt Folgendes. Diese Woche könnte der Anfang sein für eine Lösung der Ukraine-Krise. Wörtlich, es ist möglich, dass China, die Europäische Kommission und Frankreich ihr Festhalten an der Souveränität und territorialen Integrität der Ukraine als Ausgangspunkt für eine mögliche Lösung des Konflikts bekräftigen werden. Und eben wie es auch in Pekings Positionspapier vom Februar steht. Aber weder China noch die Europäische Kommission oder Frankreich sind in der Lage, die Positionen der anderen zur Ukraine zu ändern. Und auch hier wird nochmal darauf hingewiesen, dass Frau von der Leyen diesen Friedensplan brüsk zurückgewiesen hatte.
Ja, also so sehe ich es auch. Also es geht wirklich darum, dass wir nicht vergessen dürfen, mit der Souveränität sind die Nationalstaaten gemeint in der EU. Es muss immer wieder klar sein, dass die EU eine Konstruktion ist und keine staatliche Bevollmächtigung haben darf, auch wenn sie sie ausübt. Das ist aus meiner Sicht widerrechtlich, denn es ist eine privat organisierte Organisation, aus meiner Sicht durch ganz bestimmten Lobbyisten, aber unterm Strich gesehen sind das keine gewählten Politiker. Das wird uns immer wieder erzählt. Wir dürfen nicht vergessen, immer wieder darauf hinzuweisen.
Ja, und wichtig ist auch, dass wir das vielleicht hier noch anführen. Es gibt ja auch ein Protokoll von dem Außenministerium. Und es heißt hier, das trägt die klassische diplomatische Handschrift. Macron als vernünftiger Partner, von der Leyen als giftige Gouvernante. Und das Verständnis für Europas Bedürfnis nach Frieden und auch die Hoffnung auf eine stabilisierende Rolle Chinas sei groß. Fraglich ist jedoch, heißt es, welche diplomatischen Werkzeuge angesetzt werden können. Denn mit ihrer weit gestreuten, allgemein als aggressiv interpretierten Konfrontationsrede der Zurückweisung von Pekings Versuchsballon hat Frau von der Leyen fast jeglichen Spielraum für Verhandlungen aufgegeben. Damit hat sie Vertrauen verspielt und Europa einen Bärendienst erwiesen. China bedauert ausdrücklich, wörtlich, die Seltenheit des Austausches zwischen China und der EU auf verschiedenen Ebenen als Faktoren, die zu einem Rückgang des politischen Vertrauens zwischen China und der EU geführt haben. Und währenddessen beschäftigt sich China viel intensiver mit ganz anderen Regionen und Staaten der Welt. Darauf weist auch Cicero hin. Brasilien nähert sich immer weiter an, ebenso die Türkei. Spaniens Premierminister wurde jüngst mit großer Aufmerksamkeit empfangen. Staatsbesucher aus Südostasien und afrikanischen Ländern geben sich die Klinke in die Hand. Russland natürlich auch. Und in belasteten Beziehungen wie der zu Japan pflegt China auch jetzt eine bewährte Strategie, miteinander zu sprechen und nicht nur übereinander. Und Deutschland wurde hier auch noch genannt und Deutschland hält sich nach dem vielversprechenden Coup des Scholz-Besuches im November 2022 auffallend zurück. Konsequent entwickelt China seine Seidenstraßendiplomatie weiter, über Wasser und Land. Und dabei gelingt ein Projekt nach dem anderen, heißt es. Während ein moralisch selbstbesoffener Westen an der Seitenlinie mäkelt. Längst orientieren sich die Verlierer und Gedemütigten der guten alten Zeiten an Chinas transparenter und zuverlässiger Rolle als Makler und Investor.
Ja, und das wird deutlich. Also für mich ist die brisanteste Information die Erwähnung, dass China und Japan sich annähern wollen. Das ist für mich die brisanteste Information in dem ganzen Wust, was da jetzt genannt wurde, weil Japan eben halt, wie gesagt, in einer ähnlichen Situation ist es wie Deutschland, also quasi mit den Besatzungsmächten mehr oder weniger zu kämpfen haben und die sitzen wiederum in den USA. Und wenn hier an dieser Stelle eben halt eine neue Kooperation, weil sie ja artverwandter sind, die Japaner und die Chinesen, als beispielsweise die Asiaten, die Fernöstlichen und die US-Amerikaner, das muss man auch mal ganz klar sagen, die ja meist europäisch noch geprägt sind oder häufig zumindest. Also das ist schon eine ganz wichtige Informationsquelle. Und wir sehen, dass Frau von der Leyen offenbar auch ja nicht mehr so richtig ernst genommen wird, aber sie wird wahrgenommen als aggressives, fast Trampeltier. Das ist jetzt aber so eine ganz üble Argumentation von mir. Also kommt es mir vor, dass man sie gar nicht ernst nimmt. Wir dürfen nicht vergessen, USA steht unter Druck, die BRICS-Staaten expandieren, die Nachfrage steigt nach den BRICS-Staaten, eine neue Währung entwickelt sich. Jetzt ist ja gerade diskutiert worden, dass Mexiko sich für eine Teilnahme an den BRICS-Staaten mehr als interessiert. Dass es eine Grenze zwischen Mexiko und USA gibt, ist dabei die ganz besondere Situation. Das heißt, die BRICS nähern sich jetzt der USA an, wie damals die NATO-Staaten jetzt Russland. Wobei die BRICS natürlich ein rein wirtschaftliches Konstruktionsinstrument sind und eben halt keine militärische. Hochinteressant, was sich da gerade bewegt.
Du hast es gerade gesagt, Mexiko plant einen BRICS-Beitritt inmitten dieser wachsenden Spannungen mit den Vereinigten Staaten von Amerika. Nun gehört Mexiko ja mehr oder weniger schon fast wie zu Amerika. Und trotzdem haben die das Interesse bekundet. Die sind ja auch in der Corona-Politik sehr viel ruhiger gewesen, als man es dann in Amerika beobachten musste. Und der mexikanische Außenminister Marcelo Ebrard hat erklärt, Mexiko teile die Vision und die Werte der BRICS und hoffe, seine Zusammenarbeit mit ihnen in verschiedenen Bereichen, besonders in der Medizin und im Handel, zu vertiefen. Und wie gesagt, die Spannungen wachsen eigentlich auch zwischen Amerika und Mexiko. Da geht es um die Einwanderung, Grenzsicherheit, Handel, Menschenrechte. Die USA haben Zölle auf mexikanische Waren verhängt, mit der Einstellung der Entwicklungshilfe gedroht und eben Mexiko aufgefordert, mehr zu tun, um den Zustrom von Migranten aus Mittelamerika zu stoppen. Da könnte man ja auch einiges dazu sagen. Und Andreas, wie würdest du das denn einordnen, dass Mexiko sich da jetzt so rausholt und sagt, wir orientieren uns um?
Naja, also China hat es offenbar im Griff, weil die Chinesen eine Konzeption haben, weil sie eben halt über lange Phasen planen, über Jahrzehnte und nicht so dieses Just-in-Time haben, wie es die westliche Welt hat. Und du hast gerade gesagt, da geht es um Handel und Medizin. Wenn wir darüber nachdenken, da sind nämlich auch die Bürger in Deutschland ganz normal betroffen von, dass wenn wir wissen, dass zum Beispiel die medizinische Versorgung, Penicillin und so weiter, nicht mehr da ist und wenn wir sehen, dass der Gegner, der erklärte Gegner China, sich mit immer mehr anderen zusammentut, dann bleibt man irgendwann der Letzte und steht dann irgendwann auch am Ende. Das ist schon eine ziemlich heikle Geschichte. Zumindest ist ja auch eines wichtig. Mexiko ist nach Brasilien die zweitgrößte Volkswirtschaft von Gesamt-Lateinamerika und hat ja selbst eine Bevölkerung von mehr als 120 Millionen Menschen, ist also anderthalb Mal so stark bevölkert wie die Bundesrepublik. Und das Land verfügt auch über einen ziemlich starken Produktionssektor, der auf einigen Märkten mit China noch konkurriert oder eben halt auch kooperieren kann. Und Mexiko hat bereits enge Beziehungen zu China aufgebaut. Man will also offenbar in die Kooperation. Und dadurch entsteht dann nach den USA der zweitgrößte Handelspartner des Landes. Mexiko hat auch an mehreren BRICS-Gipfeltreffen und auch als Beobachter und Gast teilgenommen. Also das wird den USA überhaupt nicht schmecken, was da läuft.
Ja, und es ist ja tatsächlich immer mehr Anzeichen dafür, Andreas, dass der Westen alleine gelassen wird.
Ja, der Westen könnte jetzt erkennen, und das ist das, was ich erkannt habe bei Donald Trump, gesagt hat, wir müssen uns wieder auf unsere Binnenwirtschaft konzentrieren. Wir müssen uns wieder auf USA konzentrieren. Ich sage mal, wenn das Pferd tot ist, sollte man absteigen. Und wenn hier der Punkt jetzt erreicht ist, dass die USA erkennen müssen, dass sie auf der gesamten Welt zu großen Teilen nicht mehr ernst genommen werden, und man sich abwendet, dann muss man auch irgendwann mal sagen, okay, wir müssen jetzt einfach ein bisschen mehr zurückfahren. Damit könnte man übrigens auch Sympathien wieder aufbauen gegenüber den anderen. Aber offenbar wird dieser alte Stiefel durchgezogen, wie das große römische Reich damals, das Imperium Romanum. Ja, und wie das ausging, wissen wir ja.
Ja, was mir ja aufgefallen war, ich war ja in Mexiko vor einiger Zeit und da muss ich wirklich sagen, das ist ja ein Land, jedenfalls die Ecke, wo ich war, fröhliche Menschen, eine ganz herzliche Art und Weise, mit den Dingen des Lebens umzugehen. Viele Menschen sind dort, ja, man kann sagen, in großen Familien. Man hat einfach sehr viele Kinder dort auch gesehen. Ich hatte da so das Gefühl, dass das lebensbejahend mir erschien.
Ja, man muss sich einfach mal die Demografie von Mexiko aufrufen und dann stellt man plötzlich fest, diese Alterspyramide ist wirklich eine Pyramide, wie sie sein soll. Das Gegenteil von dem, was wir in Deutschland haben. Wir sehen also, wie sowohl bei Männern als auch bei Frauen die geringste Bevölkerungsgruppe bei den 55- bis 99-Jährigen ist. Das ist übrigens normal. Und dann geht das eben runter. Entscheidend ist, wir haben tatsächlich einen pyramidenartigen Vorbau, dass also die Kinder und auch die alten Menschen ja im Prinzip ihre eigenen Unterhalte nicht mehr bezahlen können. Das müssen ja immer die machen, die letztendlich in der Wirtschaft aktiv sind. Das sind die 20- bis 65-Jährigen meinetwegen. Das spielt sie schon. Wenn man sich jetzt mal anguckt, in Deutschland diese demografische Entwicklung, da ist das also quasi ein umgekehrter Weihnachtsbaum, der aussieht wie so ein Geschwulst, so ein bisschen wie die, also man kann das schon fast so sagen, so wie so eine umgedrehte Flasche, die auf den Kopf steht, aber eine großbauchige Flasche. Und dass damit natürlich das auch Altersversorgungssystem in Europa komplett gegen die Wand fährt, beziehungsweise schon gefahren ist, liegt auf der Hand. Und das ist in Mexiko noch eine gesunde Struktur.
Ja, absolut. Das sieht man dort aus. Es ist wirklich ein anderes Bild, wenn man unterwegs ist und die Bevölkerung so beobachtet. Also wie gesagt, ich kenne das noch von früher aus unserer geburtenstarken Zeit, Andreas. Wir gehören ja zu den Babyboomers. Und da sind Familien mit 3, 4, 5 Kindern überhaupt keine Seltenheit gewesen. Es gibt es ja heute kaum noch. Das ist ja so eine Ich-Links-Welt geworden im hochgepriesenen, hochzivilisierten Westen, während dort die zum Teil wirklich armen Menschen fröhlich sozusagen ein Kinderreichtum und keine Kinderarmut hatten.
Ja, die 55 bis 65 Geborenen. Und wenn man sieht, dass diese sogenannten Industriestaaten jetzt auch ausdünnen, übrigens auch China hat das Problem der Demografie, weil sie eben halt die Ein-Kind-Politik verfolgt haben und einen sehr starken Jungenüberschuss haben und zu wenig Mädchen. Auch das fällt ihnen so ein bisschen auf die Füße. Also wir haben hier eine Situation, dass die Südamerikaner zum Beispiel sehr stark auf die Zukunft ausgebaut sind. Und da, wo die Kinder noch gesund nachgeboren werden, die eigenen Kinder, dann entsteht natürlich auch eine gewisse Zukunft, die dahinter steht. Und das ist natürlich bei diesen umgedrehten Pyramiden nicht der Fall.
Es heißt, dass zur Erhaltung eines Volkes ein Paar 2,1 Kinder durchschnittlich haben müsste, um sich selber zu erhalten. Mexiko liegt bei knapp 2 Kindern, während Deutschland ja rangiert zwischen, wir lagen glaube ich schon bei 1,38, sind jetzt ein bisschen über 1,4, was aber vielleicht auch dem Thema geschuldet ist der Zuwanderung, weil dort gibt es ja noch mehr Kinder. Also insofern ist es ja auch klar, wenn man das mal so sehen will, wenn ein Volk sich selbst nicht mehr erhalten kann und will, also offenbar nicht will, denn es sind ja freie Entscheidungen eines jeden Einzelnen, dann ist es ja kein Volk mehr, das dem Leben zugewandt ist.
Richtig, aber jetzt benutzt du natürlich ein gefährliches Wort Volk. Und mit dem Volk meint man natürlich die Eingeborenen, die sich über schon viele Generationen, Hunderte oder Tausende von Jahren dort etabliert, niedergelassen und dort sässig geworden sind. Das ist der Unterschied halt. Aber wir haben ja heute kein Volk mehr, sondern wir haben Bewohner. Und der Begriff der Bevölkerung, das ist ja ein Begriff, der genutzt wird. Die deutsche Bevölkerung heißt es. Bevölkerung ist ja ein Vorgang. Wasser ist etwas anderes als eine Bewässerung. Und Volk ist etwas anderes als eine Bevölkerung. Das ist also ein Vorgang und den sehen wir. Und daran erkennen wir natürlich auch mit 1,3 Kindern, da hängt natürlich auch ein Faktor von 5 Kindern hinter, nämlich mit zugewanderten Kulturen, wo solche Größenordnungen dann auch der Normalfall sind.
Ja, da haben wir heute eine Meldung eingestellt, beim Fokus erschienen. Da geht es um eine Kindererzieherin, die in einer Kindertagesstätte gearbeitet hat, dort aufgehört hat, den Namen nicht nennt und auch den Namen der Kollegen nicht nennt, weil sie sagt, sie haben alle Angst. Das ist eine Kindertagesstätte, wo über 70% Migrantenkinder untergebracht sind oder betreut werden. Und da kann man wirklich sagen, Andreas, dass doch die Probleme, die schon vor vielen Jahren sichtbar waren, das wusste jeder, dass es zu Problemen kommen wird, wenn wir keine Vorsichtsmaßnahmen einrichten, nämlich dass natürlich immer mehr Migrantenkinder als Einheimische oder Biodeutsche, wie man das auch nennen kann, dort sind und die Verständigungsschwierigkeiten fehlen, weil, wie es auch in diesem Beitrag heißt, Kinder abgeliefert werden, die kein Wort Deutsch sprechen und auch, wo die Eltern kein Wort Deutsch sprechen. Da muss es ja zu Problemen kommen.
Und hier erkennen wir natürlich auch die extreme Fehlstellung und die Verantwortung, die die Medien sich aufgeladen haben. Weil du selbst sagst, dass die Menschen in dem Land das ja sehr wohl bemerken. Die sind ja nicht dumm. Die gehen durch die Stadt und die wechseln die Straßenseite nicht, weil da von vorne ein Reichsbürger mit einem Rollator auf ihn zukommt, sondern aus anderen Gründen haben sie Angst, dass sich etwas geändert hat. Und wenn die Medien das einfach totschweigen, dann ändert sich eigentlich gar nichts, außer dass die Spaltung größer wird und die Medien sich zu Mittätern machen und man übrigens auch gegen die Einwanderer sich wendet. Denn in dem Moment, wenn man die Kritik gegenüber solchen Ausfällen nicht benennen darf, dann gibt es irgendwann die Spaltung, dass man automatisch gegen alle Einwanderer ist. Und das ist ja auch unfair. Es gibt ja unglaublich viele Einwanderer, die absolut friedlich sind und wollen ein friedliches Leben in Deutschland leben. Das sind ja nicht irgendwie alles Bagaluten. Aber das wird natürlich vermittelt dadurch, dass die Medien eine sachliche Kritik schlicht und ergreifend nicht zulassen. Und das ist schon fast eine Kumpanei gegenüber den Systemen, die die Menschen in dem Land mehr oder weniger spalten und die vor allem auch die neuen Zuwanderer mehr oder weniger schon fast rassistisch abstraft. Denn das ist der eigentliche Punkt. Wenn ich eine bestimmte Gruppe von Einwanderern nicht mehr kritisieren darf, dann werte ich sie ab. Und das ist für mich Rassismus.
Also es heißt hier schon in diesem Fokusartikel, und das spricht ja aus meiner Sicht Bände, dass die ehemalige Mitarbeiterin die Geheimhaltung für alle Namen und Orte gefordert hat, bevor sie dem Fokus das Interview überhaupt gegeben hat. Und sie hat wörtlich gesagt, der Grund ist, meine früheren Kolleginnen haben Angst, richtig Angst. Keine von ihnen wolle den Mund aufmachen, weil das vermutlich wörtlich böse Konsequenzen hätte. So steht das im Fokus. Und der Fokus schreibt auch, es geht jetzt wirklich um ein hochbrisantes, auch politisch heikles Thema, über das in Deutschland, wie du es gerade auch gesagt hast, kaum gesprochen wird, nämlich die Kinder aus den Zuwanderer- und Flüchtlingsfamilien, die in den Kindergärten, übrigens ja auch in den Schulen, immer größere Probleme machen. Und das heißt hier, dass in einigen Einrichtungen, zum Beispiel im Rhein-Main-Gebiet, in Teilen Baden-Württembergs oder in den Ballungsräumen Nordrhein-Westfalens, der Anteil von Kindern mit mindestens einem ausländischen Anteil weitaus höher liegt, nämlich bei über 70%. Und bei dieser Mitarbeiterin hier waren es sogar 80%, habe ich gerade nochmal nachgeschaut. Und sie sagt, es kommt fast zwangsläufig immer wieder zu Aggressionen. Es wird getreten, geschlagen, gebissen. Sie nehmen anderen Kindern die Spielzeuge weg. Manchmal wandern die Sachen auch in den eigenen Rucksack und werden mit aller Kraft verteidigt. Und sie sagt auch, es gibt ja immer, wenn man ein Kind in die Kita bringt, eine Eingewöhnungsphase, wo die Eltern dabei sein sollen in der ersten Zeit. Und sie sagt, die meisten Eltern mit Migrationshintergrund akzeptieren das nicht. Die Kinder werden einfach durch den Eingang geschoben, Tür zu, und die Eltern rennen schnell weg.
Ich denke gerade hier, wenn ich das so höre, an deinen Aufsatz, den du 2015 geschrieben hast, der große Plan. Und da geht es nämlich genau um diese Problematik dieser gezielten Zuwanderungssituation. Das heißt also, diese Vermischung als politische Agenda, was wiederum auch dem Rassismus zuzuordnen ist. Was ich damit sagen will, ist, da hast du genau diese Dinge dargestellt. Die Gefahren dieser Dinge. Aber ich habe da keinen Fokus gesehen, der dich verteidigt hat. Ich habe nur gesehen, wie alle draufgeschlagen sind. Der Stern hat da mehr oder weniger irgendeine genau verdrehte, nämlich ins Gegenteil dargestellte Situation beschrieben, hat gesagt, das ist Rassismus, das ist mehr oder weniger eine Abwertung von anderen Menschen, von anderen Kulturen, und keiner hat dich verteidigt. Und jetzt, wo jetzt das Kind mehr oder weniger in den Brunnen gefallen ist, jetzt kommt der Fokus und jetzt werden auch noch andere hinterherkommen, und das ist für mich das Perfide an dieser Agenda, die ich da rein interpretieren muss. Ganz klar, es ist meine Meinung, die ich dazu nur nennen will, dass man dann in dem Moment, wenn die Sachen irreversibel verbrochen wurden, dass man dann anfängt darüber zu diskutieren und ist dann ganz entsetzt, wie kann denn so etwas passieren? Und das ist das Schäbige, finde ich.
Ich möchte trotzdem jetzt in den Inhalt hier noch kurz weiter hineingehen, denn du hast ja vollkommen recht, Andreas. Wir haben damals schon vor Jahren über die Gefahren gesprochen. Wir haben damals auch lange Gespräche geführt mit Udo Ulfkotte. Das ist ja der erste Mahner und Warner gewesen, der mehr oder weniger sich den Worten von Helmut Schmidt oder auch Helmut Kohl angeschlossen hatte, die alle gewarnt haben vor noch mehr Zuwanderung nach Deutschland. Und Anfang 2000 auch Frau Merkel noch, bis dann plötzlich über Nacht irgendetwas Merkwürdiges mit ihr passiert sein musste. Auf jeden Fall heißt es hier in dem Fokusartikel, wir lesen ja hier nicht irgendein Verschwörerblatt vor, oder vielleicht, also je nachdem, von welcher Seite man die Sache betrachtet, aber hier heißt es weiter, so hätten Ausländer deutsche Eltern vor der Einrichtung abgepasst, beschimpft und beleidigt. Sie würden ihre Kinder schlecht erziehen und seien schuld an vielen Problemen im Kindergarten, sagt diese ehemalige Erzieherin. Und dann sagt sie weiter, die fühlen sich stark, weil sie in der Mehrheit sind. Die drehen den Spieß um. Nicht, wie man es in der Presse oft liest, die bösen Deutschen beschimpfen die Ausländer. Nein, hier ist es genau umgekehrt. Und auch mit Eltern solcher Kinder sei sie aneinander geraten. Sie sagt zum Beispiel, ich bin von einem Vater bedroht worden, weil ich es gewagt hatte, bei ihm anzurufen und ihn darum zu bitten, sein krankes Kind abzuholen. Der Mann, ein Syrer, habe angekündigt, er werde sie nachts erwischen. Und einmal habe sogar der ganze Clan vor der Tür des Kindergartens gestanden. Die gesamte Familie mit 5 jungen Männern, sagt sie. Das war eine Drohgebärde. Wehe, du rufst noch mal an, weil das Kind abzuholen ist. Ich meine, wenn ein Kind abzuholen ist, weil es krank ist, dann ist es doch sogar die Pflicht, dass man anruft, damit das Kind abgeholt wird.
Ich weiß nicht, wie das in Syrien ist, das kann ich nicht beurteilen, aber diese Aussagen sind selbsterklärend. Wie gesagt, sie kommen circa 8 Jahre zu spät, nachdem Frau Merkel gesagt hatte, in einem Anne-Will-Interview, einem Special, wie wollen Sie denn die Grenze sichern? Das können Sie doch gar nicht. Die Grenze Deutschland ist über 3000 Kilometer groß. Da ist eine Grenze doch gar nicht sicherbar. Und wenn die dann darüber kommen, da können wir gar nichts dagegen tun. Wo ich dann gedacht hatte, wo bleibt denn jetzt der Staatsanwalt und nimmt sie da aus der Sendung raus, dass wir einen Kanzler haben, der dafür sorgt, dass die Sicherheit Deutschlands gewährleistet bleibt. Nichts dergleichen passierte. Da hätte diese große Presse hätte wirklich aufstehen können, hätte sagen müssen, ja, Moment mal, so geht's nun nicht. Nichts dergleichen, aber jetzt sind sie da.
Das Gegenteil ist passiert. Ich denke an die Tagesschau, an Herrn Dr. Kai Gnifke, der irgendwann, als er noch Chefredakteur war, eingestehen musste, dass man, um die zu welcomen, alle vorwiegend Frauen und Kinder gezeigt habe, die eingewandert seien. Aber er hatte dann komplett umgeschwenkt und hat gesagt, in Wirklichkeit waren es 80% junger Männer. Und man hat an dieser Aussage gesehen, was die Mainstream-Medien, die Hofberichterstatter, eigentlich bis heute mehr oder weniger durchgezogen haben. Tja, danke an den Fokus für diesen Artikel, der eventuell auch anderen Mut macht, doch ein bisschen dezidierter darüber zu berichten, während ja Nancy Faeser, die Bundesinnenministerin, diese ganzen Probleme nicht wahrhaben möchte, auch nichts hören möchte, auch nicht darüber diskutieren möchte, auch wenn bei Pressekonferenzen schon mal kritische Fragen an sie gestellt werden, sodass man fast den Eindruck, ich weiß gar nicht, Andreas, was ist denn das, dass sie so hermetisch abgeriegelt ist nach außen?
Ich kann es nicht sagen, mir fehlen da selbst die Worte.
Und das ist selten genug.
Ja, das stimmt.
Also, ihr Lieben, wir kommen zum nächsten Thema. Wir haben gestern einen Artikel eingestellt, der Daily Mail, also Großbritannien. Und dort heißt es, müssen die Landwirte Kühe künftig mit Methanunterdrückern füttern, damit die nicht mehr rülpsen und auch nicht mehr pupsen. Und das haben die Minister gesagt, dass die Landwirte dazu gezwungen werden sollen, ihren Herden Zusatzstoffe zu verabreichen, damit die Verdauungsgase in Mischfuttermitteln reduziert werden. Und das ist ja in dieser Woche ein Plan veröffentlicht worden, der Net Zero Growth Plan, also Net Zero, null sozusagen CO2. Und dieser besagt, dass diese Ergänzungsfuttermittel für Rinder ab 2025 oder vielleicht sogar noch schneller eingeführt werden könnten, um die Emissionen bis 2030 um 20% zu senken. Und dazu hatte sich Großbritannien ja auch verpflichtet. Hast du gewusst, dass die Kühe, wir haben ja hier auch einige, in so hohem Maße zur Klimaerwärmung beitragen?
Ja, das ist alles längst widerlegbar. Das wissen wir auch alle mittlerweile. Ich möchte da nochmal auf meinen Sonderpodcast hinweisen, den ich mal gemacht habe, oder eine kurze Darstellung zum Thema. Nee, wir finden das auf der Wissensmanufaktur auf der Seite, wo ich zu dem Klimawandel mal Stellung genommen habe, wo wir diese gesamten Details mit Biomasse, mit CO2, mit Sauerstoff bis hin auch zum Methan durchgenommen haben. Geht da einfach rein. Das ist also quasi ein Tondokument ausgeschnitten aus einem Podcast, wo ich darüber gesprochen habe. Da findet ihr dann genau diese Situation. Man dreht sich da ja langsam im Kreis.
Also in der Regierung in Großbritannien sieht man das anders. Ja. Da heißt es, Kühe tragen in hohem Maße zum Klimawandel bei, da landwirtschaftliche Nutztiere etwa 14% der weltweiten Kohlenstoffemissionen durch menschliche Aktivitäten verursachen. Also wer das liest, ahnt schon, warum kein Fleisch mehr gegessen werden soll und auch keine Milch dementsprechend und auch keine Butter und kein Käse. Das hat ja alles ursächlich miteinander zu tun. Es wird erwartet übrigens für Großbritannien, dass die Kosten für Milch für den Verbraucher um etwa 33 Pence pro Jahr erhöht werden könnten. Und der ehemalige Regierungsberater für Lebensmittelstrategie, Dustin Benton, hat gegenüber dem Telegraph erklärt, dass diese Suppressiva, also diese Unterdrücker, schließlich nicht nur Kühen, sondern ja, auch Schafen und anderen verabreicht werden können.
Ja, also der Irrsinn kennt keine Grenzen mehr. Da werden eben halt Zusatzstoffe mit reingebracht, dass sie nicht mehr rülpsen. Wir wissen einfach, die Situation können wir noch so oft wiederholen, sie wird dadurch aber nicht wahrer. Aber dieses Narrativ wird auf Biegen und Brechen durchgebogen. Man kann es, wie gesagt, biochemisch, man kann es physikalisch sehr genau widerlegen, was da erzählt wird. Aber die Politiker sprechen den IPCC-Experten nach. Und diese Experten sind Funktionäre mit einer wissenschaftlichen Ausbildung, aber unterwegs eben halt als Funktionäre, weil sie die Aufgabe haben, den menschengemachten Klimawandel zu beweisen und nicht zu überprüfen, ob es überhaupt einen Klimawandel gibt. Das steht mittlerweile nämlich wieder in Frage. Aber wenn es dann einen gibt, worauf der zurückzuführen ist, also von Objektivität ist da keine Rede. Und damit ist es erklärt.
Du hast wahrscheinlich in deiner Arbeit, auf die du gerade hingewiesen hast, wo es um CO2 geht, hast du das untersuchen lassen, wie hoch die Ausstöße, die CO2-Ausstöße durch das Pupsen der Kühe ist. Aber das wird hier widerlegt, das ist der Mythos. Der eigentliche Übeltäter ist nämlich das Rülpsen.
Das Problem ist, dass Methan kein Problem ist und gar kein Übeltäter. Das muss verstanden werden. Die Grundfrage, warum Methan das Problem sein soll, ist die eigentliche Ursache, die falsch gestellt wird.
Und das erfahren wir in deinem Artikel.
Das erfährt man dort, ja.
Vielen Dank. Es gibt ein nächstes Thema, Andreas, das kommt jetzt auf die Welt zu und das ist das Wasser. Die Vereinten Nationen und der WEF wollen jetzt anordnen, dass die Regierungen auf der ganzen Welt die Wasserversorgung für die Menschen rationieren. Es soll sozusagen eine Great Reset Agenda für die Menschheit geben. Und die Vereinten Nationen halten in New York jetzt zum ersten Mal seit 5 Jahrzehnten eine Konferenz zum Thema Wasser ab. Es heißt eine Zusammenkunft, von der einige sagen, sie könnte ein Pariser Moment sein, also wo man sich ja mit dem Klimathema erstmals so richtig auseinandergesetzt hatte, mit allen möglichen Konsequenzen für die Welt. Und das bedeutet, dass die Vereinten Nationen und der WEF die Kontrolle über die Wasserquellen auf dieser Erde anstreben. Und es heißt, die bevorstehenden Kontrollen, die eingeführt werden müssten, die würden sich wahrscheinlich auf die Begrenzung des Wasserverbrauchs in Wohngebieten und die Erhöhung der Kosten für den Zugang zum Wasser konzentrieren. Das Ganze könnte sich ausweiten auf Verbote der landwirtschaftlichen Nutzung und die Erhöhung der Kosten für Landwirte. Weiterhin auf strenge Kontrollen der Arten und Anzahl von Schiffen, die auf dem Wasser schwimmen. Die Meere sollen untersucht werden, die Flüsse und Kanäle, all das sollen die Schiffe nur noch mit Ausnahmegenehmigungen befahren dürfen. Und es wird zu einer Erhöhung der Kosten für diese Form des Transportes kommen. Also ähnlich wie bei den Kohlenstoffkompensationen werden die UN-Wasserverwalter den Handel mit Aktivitäten fordern, um die angebliche Verschmutzung der Wasserwege auszugleichen.
Also was man hier ganz deutlich sieht, ist eine Handschrift, und zwar eine Handschrift einer neuen Börse, die vor längerer Zeit entwickelt wurde. Die nennt sich an der Wall Street. Deshalb ist es interessant, dass das in New York war. Das ist die Instrink Exchange Group, so heißt es. Und das kommt von dem Intrinsischen auf Deutsch. Intrinsisch sind also quasi Investitionen, die man zum Beispiel macht aus purer Lust, ohne irgendeinen, ich sage mal, einen Zweck damit erfüllen, also aus Spaß, während extrinsisch das genau das Gegenteil ist, ein Wort, was wenige kennen, wo man das macht aus bestimmten Gründen, zum Beispiel Profite zu machen. Und diese Intrinsic Exchange Group, diese spezielle Börse, wirklich ein schwerer Begriff, deshalb wahrscheinlich, dass es auch keiner aussprechen kann, so richtig hat man es so genannt, weil es auch keiner sein soll, die haben sich nämlich mit diesen Ressourcen auf privaten Ebenen beschäftigt. Und das ist die Handschrift, die wir hier deutlich erkennen. Hier wird also eine neue Qualität jetzt der Ressourceneinschränkung für die Menschen eingeführt.
Und deswegen verwundert es natürlich auch nicht, dass das Weltwirtschaftsforum, also Klaus Schwab himself, dabei ist und mitmischt. Und das WEF hat kürzlich geschrieben, Krisen bei den natürlichen Ressourcen, einschließlich Wasser und Nahrung, gehören zu den 10 größten Risiken, denen die Menschheit im kommenden Jahrzehnt gegenübersteht. Aufgrund der fortschreitenden globalen Erwärmung gehört normales Wetter der Vergangenheit an und verschärft unsere Wasserkrise. Das Weltwirtschaftsforum übrigens schreibt nichts über Geoengineering, über gespritzte Wolken, die sich hier aufbauen und später abregnen und dabei das Wetter woanders wieder komplett beeinflussen. Und es gibt ja viele Leute, die auch diese schweren Wetterveränderungen unter anderem diesen Eingriffen des Geoengineering zuschreiben, Andreas. Warum wird denn das von solchen Leuten hier gar nicht erwähnt?
Naja, weil es natürlich nicht ins Narrativ passt. Und das ist natürlich ein ganz heikles Thema, was passiert, dass momentan die natürlichen Ressourcen in das Eigentum mit einem der größten Coups, den die Menschheit gerade erlebt überhaupt, in die privaten Eigentümer übergehen. Aus diesem Grunde versucht man so etwas zu regeln. Wenn man sagt, es gibt eine Wasserkrise, dann klingt es ja so, als ob kein Wasser mehr da wäre. Aber Wasser verflüchtigt sich ja nicht ins Nichts, sondern es ist dann einfach nur woanders. Denn Wasser steigt auf durch die Wärme und kommt dann als Regen irgendwann wieder runter. Die Frage ist nicht, gibt es kein Wasser mehr, sondern wo ist das Wasser? Und wenn man dann beispielsweise diese Wasserlager, die man hatte, verschiebt durch zum Beispiel so ein Geoengineering und so weiter, ist das ein ganz anderes Thema. Ein so komplexes Thema und man wundert sich darüber. Natürlich ist es eben halt so, wenn ich zum Beispiel Kalifornien sehe, was ja ein sehr trockenes Land ist, da muss alles gemacht werden mit entsprechenden künstlichen Bewässerungen. Wenn wir dann aber sehen, gerade die kalifornische Küste, dort gibt es zum Beispiel große Wasserseen, die Los Angeles, San Francisco und so weiter mit Wasser versorgen, und dass diese großen Stauseen mit bestem Süßwasser geöffnet wurden und wurden, jetzt zuhören, in den Pazifik geleitet, um den Salzgehalt des Pazifik in dem Gebiet der Küste dort zu reduzieren, weil eine bestimmte kleine Fischart durch diesen hohen Salzgehalt eben halt vom Aussterben bedroht war, dann wissen wir, worum es hier in etwa geht.
Vor allem heißt das ja, gerade wenn Herr Schwab sagt, dass Nahrung und Wasser zu den größten Herausforderungen des Jahrzehnts jetzt gehören, dann ahnt man, wer Kontrolle haben will. Wir sehen, wie die Kontrolle in der Nahrungsmittelindustrie übernommen wird, mehr und mehr. Die kleinen, die individuellen Bauern, die der Garant für unsere Ernährung waren, ausgebotet werden, auf wirklich furchtbare Weise zum Teil. Und diese UN-Konferenz in New York, die wurde von den Regierungen der Niederlande und Tadschikistans ausgerichtet. Spannende Mischung, aber auf jeden Fall Niederlande. Herr Rütte ist ja ein gern gesehener Gast in Davos beim WEF, der ja die Agenda gerade gegen die Bauern durchsetzt und da schon dafür sorgt, dass eben die Bauern zum großen Teil aufgeben müssen. Andreas, wenn jetzt das Wasserthema dazu kommt, also nicht nur die Flächen werden brachgelegt, weil da Solar und Photovoltaik draufkommen soll oder Windmühlen, sondern jetzt können die übrigen Felder gar nicht mehr bewässert werden, wenn es notwendig ist in einem heißen Sommer, weil es kein Wasser gibt, beziehungsweise das unter Kontrolle ist.
Da, genau, das Letzte ist entscheidend. Es gibt Wasser. Es ist einfach nur unter Kontrolle. Es werden gerade Märkte geschaffen und es wird eine künstliche Knappheit kommuniziert, um ihnen klarzumachen, den Menschen nach dem Motto, pass mal auf, wir müssen dafür sorgen, dass hier alles in Ruhe ist. Und wenn dann solche kleinen Länder wie zum Beispiel Holland oder auch Tadschikistan dort auftreten, dann sieht man eben halt den Einfluss des WEF in diesen Ländern. Mich wundert, dass der Präsident von Costa Rica nicht dabei ist, denn das sind auch so Vorzeigeländer für das WEF, nämlich die natürlichen Ressourcen aufzukaufen. Das sind die momentanen Entwicklungen, die wir haben, und da steht etwas hinter.
Da kommen wir auch gleich drauf, Andreas. Also noch mal ganz kurz, die Washington Times schreibt zum Beispiel, das ist hier das Bestreben der Vereinten Nationen, ihre 17 Ziele für wörtlich nachhaltige Entwicklung zu verwirklichen. Und das ist eine Liste, die, wenn sie vollständig verwirklicht und in Kraft gesetzt wird, einer ausgewählten Gruppe elitärer Bürokraten die totale Kontrolle über alle menschlichen Aktivitäten geben würde. Vom Fliegen am Himmel über die Festlegung von Unternehmensgehältern bis hin zum Reisen, zum Fischen und Segeln oder Schwimmen in den Gewässern und eben auch dem Bau von Häusern und von Unternehmen.
Man spürt jetzt, wie die große Werbeoffensive gestartet wird unter Zuhilfenahme der Narrative, nach denen die Menschen immer abgerichtet wurden, um jetzt in die nächste Phase zu kommen, eines gigantischen Marktes, der alles bisher Gesehene überschattet.
Ich möchte hier noch ein Zitat bringen. Also, Die Konferenz zielt darauf ab, das Bewusstsein für die globale Wasserkrise zu schärfen, hast du es gerade gesagt, und Maßnahmen zu beschließen, um international vereinbarte wasserbezogene Ziele zu erreichen. So das WEF kürzlich in einem Beitrag. Weiter heißt es da, die globale Kommission für die Ökonomie des Wassers, die auf der Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums 2022, also letztes Jahr, ins Leben gerufen wurde, wird über bahnbrechende Wege zur Bewertung und Bewirtschaftung von Wasser als Gemeingut berichten. Und so wie das Pariser Abkommen ein Ende der Umweltverschmutzung versprochen hat, wenn die Menschen eben nur aufhören würden zu fliegen und Auto zu fahren und ihre Häuser zu heizen und Gasöfen zu benutzen, so wird jetzt dieser blühende Wasservertrag zweifellos ein Ende des Durstes auf der ganzen Welt versprechen.
Naja, und wenn hier steht, dass beispielsweise Wasser ein Gemeingut ist, dann ist es wichtig zu erkennen, dass hinter diesem Gemeingut Profitinteressen stehen, die nämlich von diesem Gemeingut dann entsprechend Geld abkassieren. Und das ist der entscheidende Punkt. Hier ist ein Einlullungsprogramm im Moment, um die Menschen gefügig zu machen, geschmeidig zu machen, damit sie jetzt das Gefühl haben, da sind große Player am Spiel, die sich ganz intensiv mit unserer Umwelt auseinandersetzen. Und es geht darum, jetzt zu erkennen, dass es sich dabei um einen Profitcoup handelt. Das ist meine Meinung dazu.
Sehr viele Einzelheiten von diesem Regelungsmodell sind noch nicht vorhanden, aber die Andeutungen sind da. Also, die Vereinten Nationen planen, Wasser zu schützen, das zum Baden verwendet wird, Wasser, das für die Entwicklung genutzt wird, Wasser, das Meereslebewesen beherbergt und Wasser, das für den Transport genutzt wird. Das heißt, die kommenden Kontrollen werden sich wahrscheinlich auf die Begrenzung des Wasserverbrauchs in Wohngebieten und die Erhöhung der Kosten für den Zugang zu Wasser konzentrieren. Und hier wird es auch ausgewiesen von der Washington Times auf Verbote der landwirtschaftlichen Nutzung und die Erhöhung der Kosten für Landwirte. Weiterhin auf strenge Kontrollen der Arten und Anzahl von Schiffen. Und ja, dann gibt es Forderungen nach Kompensation. So wie es die Emissionspapiere für die Luft gibt, wird es dann wohl auch Papiere für die Verschmutzung der Wasserstraßen.
Ja, und das ist der eigentliche Punkt. Es geht um die Kompensation. Und diese Kompensation, die dem Guten natürlich dient, gar keine Frage, die ist letztendlich der Profit für die Investoren, die vorher da gemeinsam ein Feld bereitet haben, wo jetzt geerntet wird.
Und dieses Ernten, von dem du sprichst, das ist die Kontrolle über die Welt und zwar über alles, was wichtig ist. Wir wollen an dieser Stelle, wir gehen jetzt mal in das Thema tiefer noch rein, werden aber am Ende auch darüber sprechen, nicht, dass euch schon wieder der Schock in den Gliedern sitzt. Wir haben darüber auch schon mal gesprochen, sondern dass ihr einfach nur Bescheid wisst, auf was es hinausläuft und eure eigenen Entscheidungen treffen könnt. Andreas hat es gerade gesagt, laufen soll. Es ist sehr fraglich, ob sie das alles durchbekommen. Also, Andreas, die Mächtigen der Finanzwelt haben ja die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass die großen, du nennst sie immer Kapitalsammelstellen wie BlackRock und andere private, mega reiche Leute, Jeff Bezos, Bill Gates, die wollen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten die Rechte an allen natürlichen Ressourcen aufkaufen, um irgendwie Geld damit zu machen. Und das würde ihre Macht auf eine neue Stufe heben, vor allem eben auch ihre Kontrollmacht und ihre Geldmacht. Und im November 2021 hattest du das Thema in einem Video schon mal verarbeitet. Das werden wir auch heute nach diesem Podcast noch mal einstellen, denn es ist wirklich weird, wie man hier sagen würde, und hochinteressant und brisant.
Ja, da gibt es den geschätzten Kollegen Norbert Hering, aber auch andere Journalisten. Und die hatten seinerzeit diese unfassbaren Vorgänge ziemlich genau recherchiert. Ich auch. Aber wir waren mit unserer Veröffentlichung in diesem Video offenbar noch ein bisschen zu früh, denn konnten das noch gar nicht realisieren, was das bedeutet. Im Zusammenhang mit dem, was wir jetzt gerade mit dem Wasser gemacht haben, wird es Klar. Ich erinnere mich noch gut an November 2021. Da waren alle im Corona-Wahn, muss man ganz klar sagen, sodass dieses Thema kaum Gehör fand. Und jetzt ist es natürlich anders, da immer mehr Menschen realisieren, wie das Thema Wasser und deren Nutzungsvorschriften, wie wir es gerade erfahren haben, in den Medien jetzt Einzug erhält.
Lass uns mal einsteigen in das Thema. Die Wall Street hat offenbar eine Art Raubzug zum Kauf der Natur möglich gemacht. Dafür gibt es diese gerade schon von dir genannte Börse, ich versuche es mal, Intrinsic Exchange Group. Und diese neue Ausrichtung heißt dann Natural Asset Company, abgekürzt NAC.
Das ist genau der neue Weg. Und zu deren Investitionen an der Wall Street gehören neben der New Yorker Börse auch die Rockefeller Foundation. Das ist interessant. Das ist eine neue Anlageklasse, durch diese NAC damit entstanden ist. Also, Investoren kaufen dabei natürliche Ressourcen auf. Klar ist, dass die eigentliche Absicht dahinter nicht als Raubzug beschrieben wird, das ist logisch, sondern natürlich als selbstloses Werk, um die Natur zu schützen. Das hören wir ja vom WEF und vielen anderen großen NGOs immer wieder. Das ist ein ganz brillanter Propagandazug, den man nicht gleich versteht, wenn man des logischen Denkens vor allem nicht mächtig ist und das auch gar nicht verstehen will. Das ist oft der Fall. Die Story ist ziemlich einfach und soll die Menschen mehr oder weniger propagandistisch mitnehmen. Da sind Regierungen und Landwirte. Denken wir übrigens an den Multilandwirt Bill Gates, der gigantische Ackerflächen in den USA gekauft hat. Und es sind auch andere Unternehmen. Und denen ist es jetzt ermöglicht, sogenannte spezialisierte Unternehmen zu gründen. Und bei diesen neuen Firmen liegen dann Rechte an Grundstücken, die sogenannte Ökosystemleistungen bringen. Was ist das denn? Also kommen wir gleich drauf. Gekauft werden die Grundstücke und Bodenschätze mit dem Investorengeld, das dann über die Börse eingesammelt wird.
Jetzt ist die Frage, was der offizielle Grund dieser massiven Neuerung sein kann. Letztlich wird ja offenbar ein Markt geschaffen, die von Gott geschaffene Natur zu kaufen, obwohl sie ja keinen Profit bringt durch eine Nutzung wie Landwirtschaft oder Rohstoffförderung.
Ja, das ist das genau der Punkt, wo man nachdenken muss an der Stelle. Und das ist gar nicht so leicht zu verstehen, weil das versteckt hinter den Kulissen abläuft. Also offiziell investieren große Kapitalsammelbecken wie BlackRock zum Beispiel in Berge, in Naturseen oder in Urwälder, die man dann, und das ist das Ziel, unberührt lässt. Man spricht da zum Beispiel vom Erhalt der Kohlenstoffeinlagerungen oder von sauberem Wasser. Es geht also darum zu erkennen, wie man mit diesen unternehmerisch im ersten Blick nicht profitablen Anlageformen letztlich dann doch Profit machen kann.
Also bislang hat das ja eher ausgesehen wie eine gute Tat. Da kommen die Reichen, die geben ihr Geld aus zur Erhaltung der Ressourcen. So ein bisschen nach dem Motto, mein Schicksal hat mich reich beschenkt, ich will euch jetzt etwas zurückgeben.
Ja, so ungefähr. Und nun zeigt aber die Erfahrung, dass CEOs wie zum Beispiel Larry Fink vom BlackRock sich eher nicht auffällig hervorgetan haben, wenn es um selbstloses Handeln im Sinne der Menschen geht. Das muss man einfach mal ganz klar fragen. Der Unterschied zu normalen Unternehmen besteht bei diesem Konzept, laut der Propaganda dieser neuen Märkte, dass das eingenommene Kapital, was gesammelt wird von Anlegern, nicht dazu verwendet wird, um ihre Bilanzen aufzubessern oder Fusionen oder Übernahmen zu finanzieren oder Aktien zurückzukaufen, sondern um einen Regenwald zu erhalten oder andere Naturschutzmaßnahmen zu ergreifen, wie zum Beispiel dann die Umstellung von konventionellen landwirtschaftlichen Produktionsmethoden auf regenerative Methoden in einem Betrieb.
Ja, wenn man nicht gut informiert ist, dann würde das ja zu schön klingen, um wahr zu sein. Inzwischen wissen wir aber, was dahinter steckt. Denn ja, man könnte ja sagen, wer kann gegen sowas sein? Aber es bleibt ja die Frage, was haben die Investoren davon? Wo kommt ihre Rendite her? Zugang zu einer Möglichkeit, sein Geld ohne Rendite anzulegen, suchen die Investoren ja eher nicht.
Erfahrungsgemäß ist es nicht so. Man will Profit machen. Und eine Antwort findet man dann direkt oder vielmehr indirekt sogar, obwohl es dort steht, auf der Website der Intrinsic Exchange Group. Und dort taxiert man den jährlichen Umsatz übrigens von Gütern und Dienstleistungen der traditionellen Wirtschaft, wie sie bis heute existiert, ungefähr auf 90 Billionen Dollar. Das sind die Daten, die wir also kennen. Diese neue Naturökonomie, die jetzt im Kommen ist, worüber wir sprechen, die man jetzt offenbar marktwirtschaftlich integrieren will, die soll auf 125 Billionen Dollar ansteigen, also knapp 40% als mehr als die gesamte Ökonomie, die wir bisher gekannt haben. Und richtig heftig wird es dann, wenn man die Wertvergleiche mal ansieht, wenn man diese Investitionen mal bewertet. Das traditionelle Kapital, also zum Beispiel die Rechte auf die Erträge der traditionellen Ökonomie, Aktien und so weiter, wird auf gut 500 Billionen Dollar taxiert. Das der Naturökonomie auf 4.000 Billionen, also fast das Achtfache.
Na gut, das kann ja nur ein hypothetischer Wert sein, der ausdrücken soll, was diese Ressourcen für die Menschheit an Wert haben.
Nehmen wir mal an, diese Prognosen der US-Finanzexperten treffen zu, dann kann man erahnen, wie man die Rendite ableiten will. Es kann nur darum gehen, wenn man darüber nachdenkt, dass die bisherige kostenlose Nutzung natürlicher Ressourcen durch eine künstlich produzierte Knappheit als Profitfaktor geplant wird. Wasser, das die Kommunen bisher kostenlos entnommen haben, denn die Wasserquellen waren ja vor Ort und die gehörten niemandem, die gehören dann den Konzernen und dann heißt es bezahlen. Das Land um eine Stadt herum, ihr kennt das alles, das die Ressource frische Luft bereitstellt, gehört den Konzernen. Und die lassen sich dann dafür bezahlen, dass die Luft rein bleibt. Nutze ich also dann zukünftig einen Waldweg für einen Spaziergang oder möchte ich eine Bergwanderung durch die Gebirge machen, um mich mal zu regenerieren, dann könnte das in Zukunft mit Gebühren verbunden sein, also eine Art Kurtaxe für die Natur.
Ja, ist ja bei den Stränden auch schon der Fall. Das passt zur entstandenen Geldknappheit der Kommunen und Landkreise, die ja in Schulden versinken und die Steuereinnahmen gleichzeitig immer geringer werden im Rahmen der Politik des Abbaus der normalen Wirtschaft.
Also bei den Kurtaxen, bei den Stränden ist es natürlich so vielleicht nochmal, dass die natürlich auch da was für bieten. Der Strand wird reingehalten, sauber gemacht mit Maschinen. Aber hier geht es darum, dass nichts gemacht wird. Einfach nur das Eigentum da ist. Und es liegt da aus meiner Sicht auf der Hand, dass man privaten Investoren schon aus der Not heraus, und das ist interessant, die öffentlichen Baggerseen oder natürliche Gebiete gegen Geld verkauft, um zum Beispiel die Probleme der Wohnungsnot zu finanzieren. Hören wir jeden Tag, dass sogar Menschen aus ihren Wohnungen raus entmietet werden, damit neue Bewohner dort einziehen können. Und das ist ja immer mehr. Und dafür werden später die Bürger von den privaten Gesellschaften mit Nutzungsgebühren belegt. Wenn Sie zum Beispiel mal in einem natürlichen See schwimmen wollen, dadurch nutzen Sie natürlich ein paar Kubikmeter Wasser und dafür müssen Sie dann Gebühren bezahlen.
Ja, es ist schon alles wirklich erstaunlich. Wer mag sich sowas ausdenken? Sitzt man oder saß man da vor 50 Jahren an einem Reißbrett? Das ist wirklich eine gute Frage, aber darauf gibt es natürlich auch Antworten. Wir sehen ja schon seit längerem den Trend, wie beispielsweise das World Economic Forum und die größten Konzerne, die seit langem ja einträchtig mit öffentlich-privaten Partnerschaften zusammenarbeiten, also abhängige Regierungen produziert haben.
Ja, es ist natürlich genial, wenn man es mal aus der Intelligenz heraus sieht, aber aus meiner Sicht auch ziemlich perfide konstruiert. Denn die ersten Projekte werden vermutlich sogar deutlich positive Wirkungen haben. Denn das werden Schaufensterprojekte sein. Die sollen dann zeigen, was für eine tolle Sache die NAC-Investitionen sind. Eine Art Gefügigmachung der Bürger. Das drängt sich mir da zumindest auf. Man versucht damit, aus meiner Sicht, den Ausverkauf der Natur an die privaten Investoren so lange gegen Kritik abzuschirmen, bis dieser unsägliche Vorgang nicht mehr zu stoppen ist. Ähnlich wie dieser Fokusartikel, nachdem man plötzlich merkt, oh, das war doch alles nicht so sinnvoll, was man da gemacht hat. Und diese Intrinsic Exchange Group, diese neue Börse, die prognostiziert viele Neugründungen von diesen NACs, diesen Natural Asset Companies. Und das hatte ich schon gesagt, die Interamerikanische Entwicklungsbank ist zum Beispiel schon seit längerem in Gesprächen mit Costa Rica, um dort gemeinsam ein solches NAC zu bilden. Also eine Art eventuelles Vorzeigebeispiel könnte da auftauchen.
Du hast ja gestern Abend gesagt, dass die Investoren durchaus mit hohen Profiten angeworben werden. Auf der Webseite der Intrinsic Exchange Group heißt es ja wörtlich: Mithilfe der Börsenplattform wandelt die IEG den Wert von Naturgütern in Finanzkapital um, um den Eigentümern eine Möglichkeit zu bieten, finanziell vom Wert ihrer Naturgüter zu profitieren. Ja, wie genau das Profitieren geschieht, das bleibt diffus, vermutlich weil eine konkrete Beschreibung, wer auf welche Weise für die Rendite der Investoren in Naturanlagen bezahlen soll, dieses wunderschöne Bild einer natürlichen Weltverbesserung wohl stören würde.
Und jetzt wird's spannend. Diese NACs, die sind so konzipiert, dass sie den vollen Wert der natürlichen Vermögenswerte erfassen, genau wie eine Aktie oder sonst was, einschließlich des Werts als Wertaufbewahrungsmittel. Es ist also quasi eine Art Naturaktie. Und das ist ein Wertaufbewahrungsmittel wie jedes andere Wertpapier oder jeder monetäre Vermögenswert. Die Bestände an Wasser, Holz, biologischer Vielfalt, Boden, Kohlenstoff, Fische oder andere natürliche Ressourcen, die ermöglichen ja das Leben auf der Erde und sind daher der ultimative Wertaufbewahrungsort für Investoren. Und das beschreibt genau so die neue Börse zum Ausverkauf der Natur. Völlig offen.
Also darunter können sich ja wohl die meisten kaum etwas vorstellen. Zumal diese knallharten Profithintergründe ja in dieser rosaroten oder eher grünen Nebelpropaganda einer Märchenwelt der Natur verschwimmen. Die Ressourcen auf der Welt werden knapp. So heißt es gegenüber dem Bürger. Rechte auf diese Ressourcen klimabelastend zu nutzen, ist noch schlimmer. Und so lässt man es geschehen, dass die globale Finanzelite diese Ressourcen in riesigem Umfang aufkauft, um sie zu schützen. Ja, so kann man das Narrativ vielleicht beschreiben.
Ja, und das Spannende für diese Spekulanten ist, dass im ersten Schritt überhaupt keine großen Einnahmen aus der Generierung von Rendite überhaupt nötig ist. Das geschieht ja allein über die Wertsteigerungen, die man jetzt mit der produzierten künstlichen Nachfrage schon erreicht hat. Das heißt, immer mehr wollen dort einsteigen und das treibt die Preise schon in die Höhe. Also Ausschüttung braucht man jetzt in den ersten Jahren noch gar nicht. So kann man also quasi diese Umverteilung locker durchziehen. Der Finanzmarkt bewertet nicht zu öffentlich, also eher hinter den Kulissen, die Monopolmacht über natürliche Ressourcen, die diese NACs aber bekommen sollen. Es ist nämlich folgendes: Die Bewertungsgrundsätze mit viel Nachhaltigkeitsklimbim, was man dann natürlich einbaut, die uns präsentiert werden, die haben wenig damit zu tun. Sie dienen nur dem Schönreden, um die Bürger geschmeidig zu halten, wenn sich die Konzerne nun auch noch die Natur einverleiben. Und je knapper die angebotenen Ressourcen werden, desto leichter wird es, sie mit einem hohen Preis als eine Art Zuteilungsinstrument zu versehen. Und wenn es dann soweit ist, dass das Kartenhaus unseres gegenwärtigen Finanzsystems zusammenbricht, wie wir es ja immer täglich neuer erahnen können, denken wir an die Credit Suisse und all diese Dinge, wenn das dann der Fall ist und das gesamte System bricht, dann hat die Finanzelite die Kontrolle über das, was dann noch wichtiger und wertvoller ist, alle natürlichen Ressourcen, ein großer Plan.
Da werden sich die Wesenhaften aber freuen. Aber letztlich kann man diese Strategie eigentlich ganz einfach erkennen. Das ist die Strategie der Superreichen. Du hast Bill Gates erwähnt, er ist der größte Farmlandbesitzer in den Vereinigten Staaten von Amerika. Im Moment sprechen die Superreichen ganz überzogen von Silicon Valley, von der künstlichen Intelligenz, von der Digitalisierung der Identität der Menschen. Und hintenrum, stiekum, wie durch die Hintertür, durch die kalte Küche, stecken sie ihr Vermögen fast unbemerkt in Boden, in Luft, in Wasser, in unsere natürlichen Ressourcen, die uns der Schöpfer übrigens kostenlos zur Verfügung stellt.
Und daran merken wir, dass das, was in den Medien ganz oben steht, in den Hofmedien, dass das Uninteressanteste ist. Die eigentlichen spannenden Dinge laufen alle hinter den Kulissen ab. und unbemerkt vor aller Augen oder nur vor wenigen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir so etwas auch mal darstellen.
Ja, und wir können euch nur empfehlen, ihr Lieben, geht raus, geht an die frische Luft, genießt euer Leben und seid wachsam bei allem, was ihr unterschreibt, was ihr akzeptiert, wo ihr noch einkauft. Unterrichtet euch darüber, was machen diese Leute, bei denen ihr vertrauensvoll einkauft, mit eurem Geld, mit ihrer Macht. Ist es möglich, dass sie euch am Ende selber unter die Kontrolle bringen? Wir haben viel mehr Macht, als wir denken, indem wir kritisch hinschauen, indem wir uns melden bei den zuständigen Stellen und sagen, wir sind damit nicht einverstanden, oder indem wir meiden, was sie anbieten. Ja, und in dem Sinne ganz kurz noch das Thema Shedding machen wir beim nächsten Mal, also am Freitag zum Wochenende, weil wir noch einen Fachmann haben, der sich gerade noch dazu äußern wird. Habt einen schönen Tag, geht raus, sät ein, wir haben bald Vollmond.
Und am Freitag hören wir uns wieder. Alles Liebe!